Markus Evangelium ist ein Evangelium der Tat. Wir haben letzte Woche gesagt, Markus präsentiert uns Jesus als Diener. Und Dienen ist von Natur aus was Praktisches. Ich meine, es gibt Leute, die reden gerne über Dienst, die sagen, ja, wir sollten mal das tun oder man sollte das tun oder jemand sollte. Aber reden ist nicht gleich Dienen. Dienen ist was Praktisches. So wie Jesus gedient hat. Dienen heißt praktisch seine Hand anlegen, praktisch für jemand anderen da sein, für jemanden zu beten, jemanden zu ermutigen, Bedürfnissen von jemandem zu begegnen. Dienst geht um Menschen. Das ist, worum es Jesus geht. Jesus ging es nicht darum, irgendeine Riesenorganisation zu gründen, sondern Jesus ging es immer um die Menschen. Es ging nicht darum, Kathedralen zu bauen. Gemeinde sind die Menschen. Ihnen hat Jesus gedient. Jesus war ein Menschenfischer. Das letzte Mal haben wir hier die Einleitung zu dem Dienst von Jesus gesehen. Wir haben gesehen Johannes den Täufer, der Jesus angekündigt hat. Und dann haben wir gesehen die Taufe Jesu, wie Jesus sich identifiziert hat mit uns Sündern. Eigentlich auch ein prophetisches Bild dafür, dass Jesus für uns zur Sünde werden wird, damit wir Gerechtigkeit Gottes sein können in ihm. Und er wurde bestätigt vom Vater. Als Jesus ins Wasser ging, Himmel hat sich geöffnet, der Geist Gottes kam auf ihn und der Vater hat gesprochen, dieser ist mein geliebter Sohn. An ihn habe ich Wohlgefallen gefunden. Sein Leben gefällt mir. War eine Bestätigung, auch eine Bestätigung, hey, er ist fähig, euch von euren Sünden zu erlösen. Er kann sein perfektes Leben eintauschen gegen euer schuldiges Leben. Und dann hat sich Jesus mit uns identifiziert in Versuchung. Und er war absolut siegreich. Er hat uns gezeigt, dass es möglich ist, ohne Sünde zu leben. Aus der Kraft des Heiligen Geistes. Theoretisch zumindest, wenn wir eben immer völlig hingegeben wären. Wäre es möglich. Auch das hat Jesus uns gezeigt. Und das ist wirklich eine Lebensqualität, die Jesus uns anbietet. Ein siegreiches Leben. Über Sünde, über Selbstsucht, über Versuchungen. Freiheit von diesen Impulsen, die uns dazu drängen und sagen, du musst das tun, du musst das tun, du kannst nicht widerstehen. Wir können sagen, nein, ich muss es nicht tun, weil ich habe neues Leben, ich bin von Neuem geboren. Ich habe neues Leben von Jesus, sein Leben in mir, ich kann anders leben. Es wird überliefert von dem Kirchenvater Augustinus, der hat, bevor er wirklich gläubig wurde, hat ein sehr unmoralisches Leben gelebt, mit vielen Frauen und so. Und nachdem er sich bekehrt hatte, ist ihm irgend so eine alte Konkubine über den Weg gelaufen und hat gesagt, hallo Augustinus, ich bin's. Und Augustinus hat gesagt, ich bin's nicht. Und er ist weggelaufen. War nicht mehr dasselbe. Und auch wir sind nicht mehr dasselbe oder dieselben, die wir waren, bevor Jesus in unser Leben kam. Wir haben ein neues Leben, wir können anders leben und das ist eine wunderbare Sache. Dann hat Jesus begonnen, das Evangelium zu predigen, die frohe Botschaft. Hat gesagt, die Zeit ist erfüllt, das Warten ist vorbei, das Reich Gottes ist in eurer Reichweite, der verheißene Retter, der ist da. Und hat die Leute aufgerufen, reagiert darauf, tut Buße. Ändert die Richtung eures Lebens, kehrt um und glaubt an Gott. Vertraut euch ihm an. Und dann als letztes haben wir gesehen, wie Jesus begonnen hat, seine Mitarbeiter auszuwählen. Zu 4 Fischern hingegangen, hat gesagt, kommt ihr nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Schöne Sache. Und das ist, wozu er jeden von uns beruft. Und manche haben schon reagiert, manche haben noch nicht reagiert. Aber wir sind alle berufen. Jesus spricht zu jedem Einzelnen von uns, folge mir nach, lebe mit mir. Weise Menschen auf mich hin, auf Gott hin. Und lebe gemeinsam mit mir. Diene gemeinsam mit mir. Ich will dich gebrauchen als mein Werkzeug, stelle ich mir zur Verfügung. Als meine Beine, meine Hände, mein Mund hier in dieser Welt. Folge mir nach. Hörst du diesen Ruf Gottes heute Morgen? Folge mir nach. Kennst du Jesus persönlich? Hast du ihm schon dein Leben anvertraut? Und wenn ja, folgst du ihm nach? Lässt du dich wirklich von ihm gebrauchen? Bist du verfügbar? Das ist eine wunderbare Wahrheit. Paulus bezeichnet sich selbst und die mit ihm Jesus nachfolgen als Mitarbeiter Gottes. Er schreibt an Timotheus, dass er Mitarbeiter ist Gottes in dem Evangelium von Christus, in dieser frohen Botschaft. Er schreibt an jemand anderen, wir sind Mitarbeiter am Reich Gottes. Er schreibt den Korinthern, wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Der Apostel Johannes schreibt, wir sind Mitarbeiter an der Wahrheit. Und das ist, wozu wir berufen sind. Wir sind berufen, Mitarbeiter Gottes zu sein. Frohe Botschaft weiterzusagen, das Reich Gottes zu bauen, diese Wahrheit zu verkündigen und zu leben, an anderen Freude zu machen, zu dienen, gemeinsam mit Gott. Wunderbare Sache. Was für eine hohe Berufung das ist. Was für ein Vorrecht. Gott hat uns nicht nur gerettet von Trennung von ihm durch unsere Schuld und von der Verdammnis durch Schuld, hat uns auch nicht nur gerettet von der Macht der Sünde über unser Leben, dass wir anders leben können, heil leben können. Noch viel mehr, Gott nimmt uns und er macht uns zu seinen Mitarbeitern. Er macht uns zu Menschenfischern. Mitarbeiter Gottes, denk doch mal drüber nach. Der Herr Fischer könnte sagen, ich bin Mitarbeiter von Schröder. Donald Rumsfeld könnte sagen, ich bin Mitarbeiter von Präsident Bush. Vielleicht der mächtigste Mann in der Welt. Hey, wir sind Mitarbeiter Gottes. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Denk mal drüber nach. Mitarbeiter Gottes. Das gibt meinem Leben einen Sinn und einen Zweck. Wirklich einen Zweck, für den es wert ist zu leben und, wenn es notwendig ist, zu sterben. Mitarbeiter Gottes zu sein. Was für eine hohe Berufung. Für wen oder für was lebst du? Wir sind berufen, wir sind eingeladen und wir sind bevollmächtigt, Mitarbeiter Gottes zu sein in dieser Welt. Und das ist begeisternd. Für mich ist das das Größte. Mitarbeiter Gottes sein. Das ist begeisternder, als die Milliarden von Bill Gates zu haben oder größer als ein Urlaub nach Hawaii. Oder besser als den Ruhm von Britney Spears oder wen immer wir denken können. Oder besser als die Muskeln von Arnold Schwarzenegger. Hey, Mitarbeiter Gottes sein, das ist die größte Berufung. Das ist das höchste Vorrecht. Das ist die begeisterndste Sache, die es gibt in dieser Welt. Für die Jünger war das keine Frage. Jesus kam zu ihnen, sagt, folgt mir nach. Und das heißt, sogleich verließen sie ihre Netze. Sogleich verließen sie ihr Unternehmen und folgten ihm nach. Für die war das klar. Partner von Jesus zu sein, das ist besser als der reichste Fischereiunternehmer in ganz Galiläa zu sein. Partner von Jesus zu sein, das ist besser als Captain Iglo zu sein. Mitarbeiter Gottes. Wow. Was muss ich tun, um Mitarbeiter Gottes sein zu können? Muss ich außerordentlich begabt sein? Nee. Jesus kann uns alles geben, was wir brauchen. Er kann uns zurüsten. Seht, er hat hier zu den Jüngern gesagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und das waren die noch nicht. Aber Jesus sagt, ich will euch gebrauchen und ich mache euch zu dem, wozu ich euch gebrauchen will. Er wird uns zurüsten. Muss ich reif genug sein? Muss ich bereit sein? In diesem Sinn, ich glaube auch nicht unbedingt. Wir schauen uns die Jünger an. Die Jünger haben noch sehr viele Fehler gemacht, nachdem sie berufen wurden. Ich meine, manchmal ist es mir fast peinlich für diese Jungs, wenn wir hier durchlesen und sehen, wie viel Mist die gebaut haben und wie viel die nicht geschnallt haben von dem, was Jesus gesagt hat. Nachdem er ihnen gesagt hat, folge mir nach und hey, hier sind die Schlüssel fürs Reich Gottes. Muss ich meinen Job aufgeben, wie diese Jünger? Nee, auch nicht unbedingt. Außer du bist Zuhälter oder irgend sowas Unmoralisches, dann ja. Aber du kannst Gott dienen dort, wo du bist. Und wenn er irgendwas ändern will, an dem, wo du bist, dann kann er es dir sagen und dann tu einfach das, folge ihm nach, was er dir aufs Herz legt. Was musst du tun, um Mitarbeiter Gottes sein zu können? Das Einzige, was du tun musst, du musst Jesus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser angenommen haben. Du musst in persönlicher Beziehung mit ihm sein. Und das Zweite ist, du musst verfügbar sein. Das sind die einzigen Voraussetzungen. Verfügbar sein für ihn. Dann kannst du ein Menschenfischer sein. Dann kannst du ein Partner von Jesus werden. Dort, wo du gerade bist, in deiner Arbeit, in deiner Familie, mit den Bekannten, die du kennst, in der Gemeinde, in der du bist. Und du kannst mit ihm den Menschen dienen, die um dich herum sind. In der zweiten Chronik heißt es, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott sucht nach solchen Menschen, deren Herz auf ihn gerichtet ist, die einfach verfügbar sind für ihn. Wunderbar. Worauf ist dein Herz gerichtet heute Morgen? Auf Jesus? Ich bete, dass wir brennende Herzen bekommen, während wir hier durchs Evangelium gehen und diesen wunderbaren Diener Jesus anschauen, wie er Menschen gedient hat in diesem Evangelium, dass uns Jesus als den Diener präsentiert. Ich bete darum, dass wir brennende Herzen bekommen, Jesus nachzufolgen und dass wir sagen, Mann, ich will das auch erleben, Jesus, was die Jünger mit dir hier erlebt haben. Mich begeistert es immer wieder, Evangelien zu studieren, Jesus anzuschauen, mit ihm hier durchs Leben zu gehen und gemeinsam zu dienen. Es gibt nichts Besseres, als das Leben mit Jesus zu verbringen. Es gibt nichts Besseres, wie du dein Leben verbringen kannst. Also wir beginnen jetzt mit der Action hier im Markus-Evangelium. Wir haben gesagt, es ist ein Evangelium, das voll Aktion ist, wie ein Actionfilm. Boom, 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 da passiert was. Es wird nicht langweilig hier. Wir werden heute einen Tag gemeinsam mit Jesus verbringen. Gemeinsam im Dienst mit ihm. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das gewesen sein muss? Einen Tag, nur einen Tag. Gemeinsam mit Jesus. Mit ihm verbringen und ihn zu beobachten, wie er wirkt, wie Gott durch ihn wirkt. Und wir werden sehen, wir werden dabei sein hier heute bei einem Tag. Und ihr könnt mir glauben, es wird nicht langweilig sein. Jesus hatte kein langweiliges Leben. War sehr beschäftigt, sehr aufregend für die Jünger, da mit ihm dabei zu sein. Und das Tolle für uns ist, wir dürfen nicht nur in Gottes Wort hier dabei sein, sondern wir dürfen real jeden Tag dabei sein mit Jesus. Wir können wirklich was Größeres erfahren, als die Jünger hier erfahren haben, wo sie dabei waren, als Jesus gewirkt hat. Wir dürfen erfahren, wie Jesus jeden Tag durch uns wirkt. Und das ist noch was viel Größeres. Es gibt eines, was noch mehr begeisternder ist, als dabei zu sein und zuzuschauen, wie Jesus Menschen dient und wie Jesus Menschen heil macht. Und das ist zu erfahren, wie Jesus es durch dich tut. Es gibt nichts Erfüllenderes als das. Nichts Befriedigendes für einen Menschen. Und allein um das zu erleben, ist es wert, heute lebendig zu sein und am Leben zu sein. Im Hebräerbrief heißt es, dass Jesus Christus dasselbe ist, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er hat sich nicht verändert. Jesus ist noch immer ein Diener. So wie damals vor 2000 Jahren. Und schau dich um. Gibt es Menschen, die noch immer verloren sind? Noch immer verletzt sind? Menschen, die krank sind, vielleicht kaputt sind? Schau dich um, in deinem Büro, in deiner Schule, deiner Familie vielleicht sogar, deine Bekannten, im Sportclub. Kennst du Menschen, die Jesus brauchen, die wirkliches Heil brauchen in ihrem Leben? Jesu Herz hat sich nicht verändert. Er will heute diesen Menschen genauso dienen wie vor 2000 Jahren, wie er diesen Menschen gedient hat, von denen wir heute hier lesen werden. Und Jesus hat dieselbe Macht und dieselbe Kraft wie damals. Er hat sich nicht verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, er hat einen neuen Leib in dieser Welt heute. Nicht nur einen physischen Leib wie damals, durch den er Menschen berühren konnte und durch den er wirken konnte, sondern er hat einen Leib auf der ganzen Welt. Leib Christi, die Gemeinde, uns. Menschen, die Jesus ihr Herz geöffnet haben, die von Neuem geboren wurden, die zu Tempel des Heiligen Geistes geworden sind, in denen Gott Wohnung genommen hat. Jetzt kommt die große Frage, dreimal darfst du raten, wen Gott gebrauchen will, um deine Kollegen zu berühren oder für deine Familie zu beten oder deinen Freunden gute Botschaft weiterzusagen, diesen kranken Bekannten zu besuchen im Krankenhaus, dein Bruder, deine Schwester im Glauben zu ermutigen. Dreimal darfst du raten, wen der Herr gebrauchen will. Er will dich gebrauchen. Er will mich gebrauchen, jeden dort, wo er uns hingestellt hat. Ich weiß, meine Einleitung heute Morgen ist wieder viel zu lang. Aber ich bin begeistert davon. Ich bin selbst ganz neu ermutigt und ganz neu herausgefordert, mich gebrauchen zu lassen von Jesus. Wenn wir das hier lesen, durch Jesus mit ihm durch einen Tag seines Dienstes gehen, dann lasst uns das nicht nur irgendwie Theorie sein. Das ist nicht nur was, was irgendwie irgendwelchen Jüngern vor langer Zeit mal passiert ist. Nee, das ist das, was heute Jesus an dir und durch dich tun will. Und wenn wir das mit diesen Augen lesen, dann wird es ganz neu lebendig werden. Gottes Wort. Also lasst uns beginnen mit diesem Tag im Leben mit Jesus. Wir beginnen im Vers 21. Da heißt es, und sie gehen nach Kapernaum hinein, und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Kapernaum war eine Stadt, gelegen am nordwestlichen Ufer vom See Genezareth. Ingrid, legst du mal die Folie auf. Ich habe euch hier ein Foto. Ich war im Herbst dort. Habe euch ein Foto auf die Folie gemacht. Hier, das ist ein bisschen höher vielleicht. So? Ja, du kannst auch. Ja, das passt schon. Du kannst auch den Spiegel oben hoch machen. Genau. Das ist Kapernaum. Ist ein schöner Fleck dort. Am See Genezareth. War keine super große Stadt, aber wahrscheinlich größer als das, was heute ausgegraben ist. Ihr wisst ja, diese ganzen Städte, da gibt es ein paar Lagen übereinander. Wir wissen, dass eine Zollstation dort war. Matthäus, der Zöllner, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, der war Zöllner dort in Kapernaum. Kapernaum lag an einer wichtigen Handelsstraße. Aus dem Lukas-Evangelium wissen wir, dass römische Truppen dort waren. Unter dem Befehl eines Hauptmanns, den wir dort im Lukas-Evangelium begegnen. Und wir lesen dort, dass der die Synagoge gebaut hat in Kapernaum, dass er die wahrscheinlich finanziert hat. Dieses Kapernaum am See Genezareth, das war das Hauptquartier, könnten wir sagen, für Jesus in seinem Dienst dort, in diesem Gebiet von Galiläa. Jesus hatte offensichtlich eine WG mit seinen Jüngern im Haus von Petrus und Andreas dort in Kapernaum. Und der erste Ausschnitt, den wir bekommen aus dem Tag mit Jesus, ist morgens in der Synagoge. Es war Sabbat, haben wir gerade gelesen. Das heißt, wir können sagen, heute war es der Sonntagsgottesdienst. Jesus ist dort in Gottesdienst gegangen. Ingrid, legst die zweite Folie auf. Da habe ich euch ein Foto drauf gemacht. Haben eine Synagoge ausgegraben dort in Kapernaum. Das ist die Synagoge von Kapernaum. Das ist nicht die, in der Jesus gepredigt hat und gewirkt hat. Die ist aus dem 4. Jahrhundert. Die ist wesentlich größer. Aber auf dem Bild unten, wenn du es hochschiebst, da sehen wir unten das dunkle, das Fundament, was da unten drin ist. Die dunklen Steine, die ihr seht, Das ist noch Teil von dem Fundament von der Synagoge, wo Jesus gepredigt hat und gewirkt hat.
Das war der Tempel.
Nee, das war die Synagoge. Du kannst die dritte Folie auflegen, Ingrid. Mach eine Dia-Show hier. Die Ingrid ist unser Dia-Projektor. So, wunderbar. So hat die wahrscheinlich ungefähr ausgesehen. Das ist Nachbau von einer Synagoge in der Nähe von Nazareth. Da haben sie so eine kleine Stadt oder so ein kleines Dorf aus der Zeit Jesu nachgebaut. Also so ungefähr wird die Synagoge ausgesehen haben, wo Jesus damals gelernt hat, in Kapernaum. Synagoge war nicht der Ort, wo die Opfer dargebracht wurden, das war der Tempel in Jerusalem. Und alle Männer aus Israel mussten dreimal im Jahr im Tempel erscheinen dort. Synagoge war mehr so das religiöse Zentrum und mehr als das, ein gesellschaftliches Zentrum für die Juden vor Ort. Da wurden die Kinder unterrichtet und in der Synagoge haben sie sich getroffen, um die Schriften zu lesen, zum Gottesdienst, so eine Art Gottesdienst am Sabbat. Und wenn ein reisender Rabbi unterwegs war, dann hat der Älteste, der Leiter der Synagoge, normalerweise den gebeten, die Schriften auszulegen. Und das war Jesus an diesem Morgen hier. Er ging am Sabbat in die Synagoge und er lehrte. Und im Vers 22 sehen wir die Reaktion der Menschen auf seine Lehre. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und das können wir glauben. Könnt ihr euch vorstellen, eine Bibelstunde von Jesus gelehrt zu bekommen? Wow! Jesus lehrte mit Vollmacht, nicht wie einer der Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten waren die Theologen. Ist kein Kompliment hier für die Theologen der damaligen Zeit. Theologen haben die Rabbis zitiert. Wir haben gesagt, okay, hier ist der Text und der Rabbi Hillel sagt das und der Rabbi Shammai sagt das und der Rabbi sagt das. Kennt ihr das, wenn man zwei Rabbis hat, hat man mindestens drei Meinungen, wie das bei den Juden so ist. Und bis zur Zeit Jesu haben diese Schriftgelehrten, diese Theologen eigentlich eine ganz neue Religion geschnitzt. Ihre eigene Religion mit ganz vielen kleinen gesetzlichen Regeln. Jesus hat gesagt, sie haben den Menschen schwere Lasten aufgelegt, irgendeinen äußeren religiösen Trip. Und Religiosität, Religion ist langweilig für die, die es nicht ernst nehmen, und Religion ist eine Last für die, die es ernst nehmen. Die versklavt. Und dann kommt Jesus hier in diese Synagoge. Jesus, das menschgewordene Wort Gottes. Und er legt hier das geschriebene Wort Gottes aus mit Vollmacht. Er war der Autor. Er hatte Autorität. Und er hat gesagt, es steht geschrieben. Und euch wurde gesagt, aber ich sage euch. Boom. Mit Autorität. Seine Auslegung war klar, die war verständlich, die war praktisch auch ein Punkt. Und die Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist, an diesem Tag der Auferstehung, waren unterwegs und Jesus trifft sie, begegnet ihnen, sie erkennen ihn nicht. Und dann fängt Jesus an, ihnen eine Bibelstunde zu geben. Und er zeigt ihnen im ganzen Alten Testament, was über ihn geschrieben steht, über den verheißenen Messias. Und er hat ihnen die Augen geöffnet. Und diese Jünger sagen, brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm auf dem Weg waren und als er uns die Schrift geöffnet hat. Brannte nicht unser Herz. Die haben diese ganzen Verbindungen gesehen aus dem Alten Testament, diese Prophetien auf Jesus hin, die haben es verstanden. Und dieses klare Wort Gottes, das hat was getan in ihrem Herzen. Brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm unterwegs waren. Hebräerbrief sagt uns, das Wort Gottes, das ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als des Magens, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes ist eine machtvolle Sache. Schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Diese Schriftgelehrten, diese Theologen haben das Wort Gottes vernebelt. Aber Jesus kam und er hat es freigeschaufelt von diesem ganzen menschlichen Palast. Er hat es klar rübergebracht. Diese Schriftgelehrten, die haben den Menschen eine Last aufgelegt von äußeren religiösen Handlungen und Regeln und Riten. Und Jesus kam und er hat Buße und er hat Vergebung und er hat Freiheit verkündigt. Als Jesus in der Synagoge in Nazareth war, die Stadt, wo er aufgewachsen ist, hat er aus Jesaja vorgelesen. Er hat vorgelesen, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Und er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und dann hat Jesus gesagt, das Wort, das ist heute vor euren Augen oder vor euren Ohren erfüllt. Wow. Jesus selbst war die Erfüllung. Und Jesus ist dasselbe heute, wie gestern und wie damals und wie in aller Ewigkeit. Er ist dasselbe. Und er hat heute noch immer diesen selben Dienst, Freiheit auszurufen, Gefangene freizusetzen, das Blinde wiedersehen, Blindheit wegzunehmen, frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat heute noch denselben Dienst und den will er an uns tun und den will er durch uns tun, an anderen Menschen. Und ich glaube, wenn immer das Wort Gottes mit Klarheit gepredigt wird unter der Vollmacht des Heiligen Geistes, da passiert was in den Herzen. Da tut sich was in unseren Herzen. Ich glaube, wenn du mit offenem Herzen zuhörst, dann wird der Herr zu dir sprechen durch sein Wort. Und er wird nicht nur sprechen, sondern wird dieses Brennen da sein. Er wird was tun in dir, da wird eine Dynamik da sein. Er wird dich neu motivieren, neu stärken, er wird dich vielleicht überführen durch sein Wort. Jesus hat gesagt, wenn der Same des Wortes auf guten Boden fällt, guten Herzensboden, da ist Frucht da. Viel Frucht. Und das ist begeisternd. Wirklich, Woche für Woche zu hören, wo Leute zu mir kommen und sagen, boah, Gott hat mir total ins Herzen gesprochen. Und ich kann sagen, preis dem Herrn, das hat nichts mit mir zu tun. Es ist Gottes Wort, das wirksam ist und das wirkt, das ist eine Wunder. Ich erlebe das selber jede Woche. Woche für Woche, wenn ich vorbereite, erlebe ich, wie Gott mich anspricht durch sein Wort. Und ich möchte euch ermutigen, wenn irgendjemand nur irgendwie eine Gabe hat, Gottes Wort zu lehren, dann nutzt diese Gabe. Setzt sie ein. Das ist eine wunderbare Sache. Du wirst selber gesegnet, du wirst selber genährt dadurch, wenn du in Gottes Wort reingräbst und dich damit beschäftigst und der Herr dich anspricht. Ich denke, der Grund, warum der Herr mich berufen hat, Gottes Wort zu predigen, ist, dass der Herr sich denkt, hey, der ist so schwach, ich muss sicherstellen, dass er genug Zeit im Wort verbringt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Gott Menschen in den Predigtdienst beruft. Aber so eine lebendige Sache, Gottes Wort, das uns anspricht, Woche für Woche. Und wenn du hier sitzt und sagst, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, ich sitze hier jede Woche, lass mich berieseln und ich habe diese Erfahrung nicht, dann muss ich sagen, hey, vielleicht ist was faul mit dem Boden. Vielleicht ist was faul mit deinem Herzen, wie du zuhörst. Vielleicht ist dein Herz hart oder verschlossen oder abgelenkt, ohne Erwartung. Vielleicht erlaubst du, dass der Feind es stiehlt, diesen Segenstiel, den Gott in dein Herz geben will. Vielleicht ist es an der Zeit, den Herrn zu fragen. Herr, was stimmt denn mit meinem Herzen? Gott ist immer treu, uns die Dinge zu zeigen. Ich bilde mir nicht ein, dass Gott segnet, weil ich so ein gesalbter Prediger bin. Ich glaube, das ist einfach, weil ich Gottes Wort vorlese hier. Es ist Gottes Wort, was die Herzen berührt. Geist Gottes, der es lebendig macht. Ich soll vielleicht viel weniger reden und viel mehr vorlesen. Gottes Wort ist eine machtvolle Sache, es ist wirksam. Und wir sehen hier eine menschliche Reaktion in den Herzen der Menschen und wir sehen eine Reaktion in der geistlichen Welt. Seht hier in Vers 23, wahrscheinlich während Jesus hier noch das Wort predigte, und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, mit einem Dämon, und er schrie auf. Ich habe die Filme gesehen. Und sag, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Oh, bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich. Du bist der Heilige Gottes. Dämonisiert. Ein Mensch, der völlig kontrolliert war von einer persönlichen, geistlichen Macht. Irgend so ein Engelwesen, was gefallen ist, was rebelliert hat gegen Gott. Und wir sehen, dass dieser Dämon eine totale Panik hat vor Jesus. Der ist total fertig. Was haben wir mit dir zu tun? Und seht ihr, er spricht hier von wir. Er ist ein Dämon, aber er spricht von wir. Was haben wir mit dir zu tun? Bist du gekommen, uns zu verderben? Wir wissen, du bist der Heilige Gottes. Wir. Wir wissen, du bist der König des Lichts, der gekommen ist, um das Reich der Finsternis zu zerstören. Dämonen wissen, dass der Tag kommen wird, wo Jesus sie in den Feuersee werfen wird, sehen wir in der Offenbarung und sie für immer ausschalten wird. Und dieser Dämon hier, der hat einen totalen Horror vor Jesus. Diese Lehre, dass Christen besessen sein können von Dämonen, ist absurd. Seht ihr, Dämonen haben überhaupt keinen Wunsch, dich zu teilen mit dem Heiligen Geist, der in dir wohnt. Die haben überhaupt keinen Wunsch, in seiner Nähe zu sein. Und seht hier auch, dass Jesus absolute Autorität hat über die Mächte der Finsternis. Vers 25. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Halt's Maul und raus. Hau ab. Keine Diskussion. Satan oder okkulte, dämonische, geistliche Mächte sind kein Gegenüber von Gott, irgendwie so gleichmäßig, die Macht des Guten und die Macht des Bösen, so Yin-Yang, es ist alles, nee. Es sind Geschöpfe, wie wir Menschen, wie Tiere, wie Steine, sind Geschöpfe. Er ist der Schöpfer und es sind Geschöpfe mit uns. Deswegen muss ein Christ keine Angst haben vor Dämonen oder vor dem Teufel. Ich meine, wir sollen auch nicht respektlos sein und denken, wir können die rumkommandieren, wie manche glauben. Satan, ich gebiete dir und ich binde und ich tue und irgendwie. Judas schreibt uns in seinem Brief, dass selbst der Erzengel Michael nicht gewagt hat, den Teufel zu lästern, sondern hat einfach gesagt, der Herr weise dich zurecht. Das sind mächtige Wesen, mächtige geistliche Wesen und ohne Jesus wollen wir denen nicht begegnen. Kann nur warnen vor jeder Form von Okkultismus, sich da irgendwie einzulassen, wo man sein Bewusstsein öffnet für geistliche Mächte. Ich meine, die Mächte sind real. Es gibt persönliche geistliche Mächte, so wie es Gott gibt, wie es Engel gibt. Gibt es auch böse Mächte. Ich kann nur warnen vor Okkultismus, vor jeder Form von östlicher Meditation, wo es eigentlich darum geht, das Bewusstsein auszuschalten, um sich zu öffnen für irgendwo höheren geistlichen Raum hier oder so Zeug wie Yoga oder New Age Praktiken. Das ist keine Spielerei, ist kein Spielzeug. Wir sehen in der Apostelgeschichte diese 7 jüdischen Beschwörer, die einen Dämonen austreiben wollten im Namen Jesu. Das waren keine Nachfolger von Jesus, die waren nicht von Neuem geboren. Hatten nicht Gottes Geist in sich, waren nicht beherrscht vom Geist Gottes. Der böse Geist hat gesagt, oh, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und dann hat dieser Dämon durch diesen dämonisierten Menschen, durch den Besessenen, diese 7 Beschwörer verprügelt und die sind weggelaufen, verwundet und nackt, lesen wir. Also ist nichts zum Rumspielen. Aber in Jesus hat den absoluten Sieg über diese geistigen Mächte. Wir lesen im Kolosserbrief im Kapitel 2, Vers 15, dass er am Kreuz die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet hat. Die können nicht mehr Besitz ergreifen von uns, wenn wir Jesus gehören. Wir haben sein Siegel auf uns, den Heiligen Geist. Ein Siegel spricht immer von Besitz und von Autorität. Wir stehen unter seiner Macht. Die können uns nur mehr von außen angreifen, das können sie durch Lügen, wo der Feind uns Lügen in den Kopf setzt oder durch Versuchungen, Verdammnis, wo uns was reinlügt. Diese feurigen Pfeile, Epheser 6, wo da Paulus drüber spricht. Aber Gott hat uns zugerüstet mit geistlichen Waffen, dass wir da siegreich bestehen können. Lesen wir
Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10 und die folgenden Verse. Jesus hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Jesu Gerechtigkeit, das Evangelium, Glauben, das Wort Gottes, Gebet. Wir haben alle Ressourcen, die wir brauchen, um siegreich zu sein in diesem geistigen Kampf, in dem wir stehen. Und wir haben das alles in ihm. Jesus, er ist die Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist unsere Gerechtigkeit und unser Friede. Er ist unsere Erlösung. Er ist das Wort Gottes. Und er lebt in uns. Er stärkt unseren Glauben. Er ist der, der vor dem Vater bei uns eintritt. Und das können wir entgegenhalten, diese Dinge, wenn der Feind kommt und uns das reinlügt. Vielleicht einreden will, dass er mehr Macht hat über uns, als er hat. Sagen will, du bist ein Wert, zu Gott zu kommen. Du bist ein Sünder, er wird dich nicht annehmen. Nee, Jesus hat bezahlt für meine ganze Lebensschuld am Kreuz. Ich darf mit freiem Mut kommen. Ah, aber du kannst Versuchungen nicht widerstehen. Oh ja, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 13. Können diese Dinge entgegenhalten. Und als Christen, wir wollen nicht irgendwie so Ghostbusters sein, wer den Film noch kennt, wer alt genug ist, den Film zu kennen. So Dämonenjäger, es gibt Christen, die so auf der Teufel und der Dämonen. Nee, wir sind auf Jesus ausgerichtet. Er ist unser Zentrum und wir sind eingenommen von ihm. Und er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden, heißt im Korintherbrief. Jakobus sagt uns, unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wir können siegreich sein. Diese geistigen Mächte wirken noch heute. Und wir Christen, wir sind in einem geistigen Kampf. Es gibt diese Mächte, die uns von Gott fernhalten wollen und uneffektiv machen wollen. Und es gibt Menschen, die wirklich besessen sind, so wie dieser Besessene hier. Wir müssen nur mit Missionaren reden aus Indien oder Afrika, wo Leute noch so in diesen Voodoo-Kulten und so drin sind. Das ist eine fast alltägliche Sache, solchen Menschen zu begegnen. Aber wisst ihr was, Jesus ist auch derselbe, wie er damals war. Und er hat dieselbe absolute Autorität. Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Keine Diskussion. Absolute Vollmacht von Jesus. Und der unreine Geist zerrte ihn, rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht. Und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Jesus lehrte mit Vollmacht. Illustriert nur die Freiheit, die Jesus bringt, das Wort, das er gepredigt hat, diese Dämonenaustreibung. Seine frohe Botschaft war, ich bin gekommen, um die Gefangenen freizusetzen. Es war Lehre mit Vollmacht, da ist was passiert, als Jesus gelehrt hat. Diese Juden, die hatten auch ihre Exorzisten, die hatten so ihre Formeln und lange Prozeduren. Jesus sagt, hey, raus. Und der musste raus. Absolute Autorität. Seht ihr, die Dämonen, die argumentieren, die streiten nicht mit Gott. Scheint die einzigen Geschöpfe, die glauben, mit Gott diskutieren zu können oder mit ihm zu streiten, ihn in Frage zu stellen, sind wir Menschen. Die ganze Schöpfung ist Gott untertan. Vers 28, und die Kunde von ihm ging sogleich aus, überall in der ganzen Umgegend Galiläas. Wow. Es war ein spannender Morgen mit Jesus. Kennst du Menschen in deinem Umfeld, die besessen sind, vielleicht von Dämonen, von geistlichen Mächten belastet, vielleicht, aber auch nur besessen mit Dingen wie Habgier oder Lust oder Eifersucht oder besessen sind von sich selbst, Geltungssucht. Wirst du verfügbar sein für Jesus, dass er sein machtvolles Wort in das Leben dieser Menschen sprechen kann durch dich und ihnen diese Botschaft der Freiheit und der Vergebung bringen kann? Leute, ihr habt die Antwort. Ihr habt die Medizin auf die geistliche Krankheit der Menschen da draußen. Wir haben die Wahrheit. So ein Vorrecht, dass wir gehen dürfen. Oder vielleicht bist du selber noch besessen von solchen Dingen, von Habgier oder Materialismus oder vielleicht Unversöhnlichkeit, Bitterkeit in deinem Leben, Selbstsucht. Oder vielleicht so Dinge wie Nikotinsucht oder Alkohol. Wirst du zu Jesus bringen? Wirst du zu ihm ausschreien heute Morgen? Ach, Befreiung. Wirst du sein Wort in dein Leben sprechen lassen? Heute Morgen. Sein Wort, das dich frei macht. Jesus ist dasselbe wie damals. Er will dasselbe heute tun. Schauen wir weiter. Jesu Werk am Nachmittag. Action geht weiter. Vers 29. Sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Ingrid, jetzt kannst du die letzte Folie auflegen. Jawohl, das stimmt so. Oh ja, das stimmt so. Das passt. Das Wasser ist unter. Sonst rinnt es aus. Das geht nicht. Hier seht ihr, das ist so eine Vogelperspektive von Kapernaum. Ihr seht da vielleicht oben im Hintergrund ist die Synagoge, was wir vorher gesehen haben, dieses Bild. Und dann, wo dieses Gebäude ist, im Vordergrund, dieses Dach, da ist das Haus von Simon Petrus drunter. Hier unten ist ein Bild von den Ruinen, von dem Überbleibsel von diesem Haus. Also Petrus wohnte gerade die Straße, eine Straße runter von der Synagoge. Und so als sie von der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Das ist eine tolle Sache. Simon und Andreas, sie nehmen Jesus mit nach Hause nach dem Gottesdienst. Das ist toll. Machst du das? Es scheint mir, es gibt zu viele Christen, die Jesus irgendwie scheinbar in der Gemeinde zurücklassen. Am Sonntagmorgen. Tschüss Jesus, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und dann leben sie die ganze Woche, als gäbe es Jesus nicht. Wir trügen im Geschäftsleben wie alle anderen Heiden, die Jesus nicht kennen. Beten nicht zu Hause, in der Familie oder mit dem Ehepartner. Stattdessen der Fernseher, der die Abende beherrscht, wie bei den Heiden, die Jesus nicht kennen. Erfahren nicht seine Auferstehungskraft, sein Reden im Alltag, leben aus ihrer eigenen Energie. Und es ist traurig. Es ist traurig, wenn Christen leben irgendwie wie Penner, wenn sie in Wirklichkeit die Millionen auf dem Konto haben und nicht abheben. Bitte nehmt Jesus mit nach Hause, wenn er heimgeht. Das Treffen mit den Geschwistern am Sonntagmorgen, das ist nur der Highlight, wo wir uns besonders erfrischen lassen können und wo wir es genießen können, die Gemeinschaft. Aber 90% von unserem Dienst und unserem Leben mit Jesus ist im Alltag. Daheim, mit der Familie oder am Arbeitsplatz, in der Schule. Und Jesus will dort euch dienen und durch euch dienen, durch euch wirken. Will euch dort gebrauchen. Vers 30, die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank danieder und sofort sagen sie ihm von ihr. Also wartet wieder eine heiße Sache hier auf Jesus. Wo sie Jesus brauchen. Und wer weiß, was auf dich wartet, wenn du heute heimkommst. Aber ihr seht hier, Petrus, angeblich der erste Papst, war verheiratet. Und seine Schwiegermutter war krank. Und er war ein guter Christ, er liebte sogar seine Schwiegermutter. Die Bibel sagt, du sollst deine Feinde lieben. Nee, ist ein Schmäh. Meistens Schwiegermütter sind doch okay, oder? Naja, lass mal das. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank da nieder und sofort sagen sie ihm von ihr, ich mag das. Das überführt mich. Sofort sagen sie Jesus davon. Wir Christen, wir behandeln Jesus so oft als den letzten Ausweg. So einen letzten Rettungsanker. Wenn sonst nichts mehr bleibt, dann rennen wir verzweifelt zu Jesus. Herr, hilf uns. Schreien zum Herrn. Zuerst probieren wir alles andere. Aspirin und Tabletten und Krankenhaus. Und nur wenn es unheilbar ist, wenn es hoffnungslos ist, dann rennen wir letztendlich zum Herrn und beten mal.
für die Person. Und nicht, dass es irgendwie eine Konkurrenz gibt zwischen Gebet und Medizin. Der Herr heilt oft durch Ärzte und durch Medikamente. Er gebraucht es und wir dürfen das dankbar in Anspruch nehmen. Aber warum erleben wir heute nicht mehr übernatürliche Heilungen? Wann hast du das letzte Mal gebetet? Für jemanden, der krank war. Jakobus sagt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich denke, das ist ein Grund, warum wir diese Dinge nicht mehr so oft sehen. Und nicht nur, wenn es um Heilung geht. Es gibt so viele Dinge, wo Gebet scheinbar unsere letzte Option ist. Und nicht die erste, wie hier. Ich erinnere mich, was mir besonders im Gedächtnis ist, vor Jahren mal. Das war kurz nach der Wende. Rumänien, Freunde von mir, haben von unserer Gemeinschaft so einen Hilfstransport organisiert für ein Waisenheim in Rumänien. Und meine Freunde, die sind stecken geblieben dort an der Grenze mit dem Transport. Das war im Namen der Caritas und irgendwie wollten die noch Papiere haben und auf jeden Fall saßen die fest. Ich glaube, es war auch Freitag, ging so gerade ins Wochenende und haben mich angerufen. Haben gesagt, wir brauchen diese Papiere, kannst du da Caritas anrufen, das zur Botschaft faxen. Die Botschaft muss dann irgendwie das weiterfaxen dort an die Grenze, dass es klar geht. Und das ging, habe von der Caritas die Papiere gekriegt und dann ist weitergefaxt an die Botschaft und habe das schon mitgekriegt, die hatten keinen Bock mehr so wirklich zu arbeiten. Wochenende, rumänische Verhältnisse. Haben zwar gesagt, ja, mach mal, aber es kam nichts. Es kam nichts, es kam stundenlang nichts. Und angerufen und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, wie die Leute, wo sie gehört haben, ich bin am Telefon, haben sie aufgelegt. So eine Sache. War ziemlich frustrierend. Und ich kann dann schon mal so ein Dickkopf sein. Ich habe dann, glaube ich, 4-5 Stunden lang so alle 5 Minuten angerufen, dort die Telefonleitung blockiert und meine Freunde saßen da fest an der Grenze. Und wirklich, bis ich verzweifelt war und war, ich weiß gar nicht mehr, wer da war, irgendeine Freundin auch von der Gemeinschaft und die dann letztendlich gesagt hat, hey, lass uns doch einfach mal beten dafür. Da. Und wir haben gebetet und kaum haben wir Amen gesagt, war das Fax da. Aber so oft ist Gebet für uns die letzte Sache und nicht die erste, wie hier. Und wir können wirklich lernen von den Jüngern hier. Ich frage mich, wie viele Wunder wir versäumen in unserem Alltag, weil wir nicht zum Herrn im Gebet kommen, sondern weil wir uns aus eigener Kraft so dahin wurschteln. Vers 31, und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf und das Fieber verließ sie. Jesus hat absolute Vollmacht auch über Krankheit. Wir sehen Gott in Aktion wieder. Und Gott ist dasselbe. Wir haben es erlebt. Wer von euch hat schon erlebt, dass Gott euch geheilt hat körperlich oder ihr habt für jemanden gebetet und Gott hat jemanden geheilt? Ja, doch ein paar. Gott ist dasselbe. Gott ist dasselbe wie damals. Und seht auch die Reaktion hier von der Schwiegermutter des Petrus. Er trat hinzu, ergriff ihre Hand, richtete sie auf und das Fieber verließ sie und sie diente ihm. Was war ihre Reaktion? Sie diente ihm. Wisst ihr was? Wir alle waren krank, hatten eine tödliche Krankheit. Heißt Sünde. Jesus gekommen hat uns geheilt. Und unsere natürliche Reaktion sollte sein, dass wir ihm danken, dass wir ihm preisen und dass wir ihm dienen. Ganz normal. Wir sollten alle Diener Gottes sein, wegen dem, was er für uns getan hat. Es ist Gottes Plan für uns. Es ist Teil von seinem Plan für uns, dass wir Diener sind, so wie er ein Diener ist. Und das ist, wo wir Erfüllung finden in unserem Leben. Glück ist ein Nebenprodukt davon, dass wir für Jesus leben und mit ihm anderen dienen. Da finden wir Erfüllung. Das sollte normal sein, dass du ein Diener bist. In deiner Familie, in deiner Arbeit, in der Gemeinde hier. Ob das jetzt ein offizieller Dienst ist oder nicht. Aber wir sollten Diener sein. Dienen ist nicht der Luxus von einigen wenigen. Das ist normal für Christen. Genauso wie jeder Christ ein regelmäßiger Geber sein sollte, soll auch jeder Christ ein Diener sein. Das ist normal. Wir sind ein Leib.
als Gemeinde. Und ein Leib funktioniert gut, wenn alle Organe arbeiten und einander dienen. Das Blut, die Leber, die Nieren, die Beine, der Mund. Ein Leib ist nicht gesund, wenn, sagen wir, die Niere ihren Dienst versagt. Müssen alle zusammen werden. Und das ist das Bild, was der Herr uns im Neuen Testament, wir haben sie erst durchgenommen, Korintherbrief, was er uns gibt. Wir sind ein lebendiger Organismus. Wir sind ein Leib und aneinander Glieder. Und es ist normal, jeder sollte aktiv dienen, jeder Christ. Und einige tun das. Einige tun das hier. Irgendjemand hat die Gemeinderäume unten geputzt und die Klos und die Kinderräume unten. Irgendjemand gießt die Blumen unten. Ich vergesse das so sagen. Irgendjemand kauft ein für die Coffeebar. Macht das Schaufenster unten. Es gibt Leute, die sich für die Jesus Night organisieren als Stellvertreter für unsere Gemeinde. Jemand hat die Stühle und die Anlage hier heute Morgen aufgebaut. Jemand hat den Gemeindebrief kopiert, der hinten liegt, die Kassetten kopiert, die hinten am Tisch liegen. Jemand ist gerade am Übersetzen für unsere englischsprachigen Geschwister. Es ist jemand unten im Kindergottesdienst, der den Kindern dient. Und einige haben sich unter der Woche getroffen und einige haben sich heute Morgen getroffen zum Gebet für euch, für uns als Gemeinde hier, für den Gottesdienst heute. Was magst du? Und ich spreche vor allem zu denen, nicht die schon dienen, sondern zu denen, die noch nicht dienen. Und es geht nicht darum, irgendwie Druck auszuüben und ich werde nachher nicht irgendwo euch nachrennen und euch versuchen, irgendwas aufs Auge zu drücken. Ihr wisst, das ist nicht unser Stil. Und es ist okay, wenn du neu da bist und es mal erstmal anschaust und den Herrn suchst und deinen Platz suchst irgendwo, wo er dich haben will. Aber ich präsentiere euch hier einfach als Lehrer heute Morgen, was Gottes Wort sagt. Und Gottes Wille für jeden einzelnen Christen ist, dass wir dienen. Eine Sache zwischen dir und dem Herrn, wo er dich haben will, aber er will, dass wir dienen. Wie gesund sind wir als Gemeindeleib? Wie gut funktionieren wir als Organismus? Wie viele sagen, das ist meine Gemeinde, das ist, wo ich diene, regelmäßig? Und ich würde sagen, sind vielleicht so 40, vielleicht 50%, die das tun. Und davon gibt es einen kleinen harten Kern, die sehr viel tun, wahrscheinlich mehr, fast zu viel. Und wisst ihr was, es ist unbiblisch, dass ein kleiner Teil die große Masse trägt. Ist nicht der Pastor dazu da, die Gemeindearbeit zu machen? Ja, ein Teil davon. Aber es ist absolut unbiblisch, dass ich alles mache. Ist auch unmöglich, alles zu machen. Apostel haben gesagt, unser Dienst ist vor allem der Dienst am Wort und im Gebet. Und ich denke, im Vergleich zu anderen Gemeinden stehen wir noch relativ gut da. Ich meine, es gibt Gemeinden, wo 5%, wo 2%, wo 10% die Masse der Passiven irgendwie mitschleift. Aber das ist kein biblisches Bild. Und auch wenn wir vielleicht noch gut dran sind, für mich heißt das noch immer, wenn es nur 50% sind, heißt das, 50% versäumen den Segen, den Gott ihnen schenken will. Sind geistig nicht ganz gesund. Und das sagt mir auch, der Herr kann momentan nur 50% von dem tun, was er durch unsere Gemeinde tun will. Könnte noch so viel mehr tun. Wisst ihr was, ich sehe Dinge, ich sehe die Räume im Keller unten. Wenn ich die Räume anschaue, sage ich, hey, das wäre der steilste Jugendtreff, den man einrichten könnte da unten. Und es gibt sowas in Grünstadt noch nicht wirklich, wo Jugendliche wirklich abhängen können. Wir könnten den Jugendtreff in Grünstadt haben. Wenn wir die Ressourcen hätten, wenn es Leute gibt, die sagen, hey, soziale Dienste. Unser Vermieter hätte ein Herz dafür, eine Suppenküche oder sowas zu haben für Obdachlose da unten. Der würde uns sofort den Keller zur Verfügung stellen, wenn wir sagen würden, wir machen das. Gebt Möglichkeiten. Denk an Dinge wie Besuchsdienst. Fallen dir auf, dass es Leute gibt, die schon längere Zeit nicht hier waren, wo man mal anrufen könnte, wo man vorbeischauen könnte. Leute, die vielleicht krank sind. Das wäre eine Sache. Dinge wie ins Altersheim gehen oder ins Krankenhaus gehen, da den Menschen zu dienen. Vielleicht ein Evangelisationsteam, regelmäßig Infotisch machen, in der Fußgängerzone, Veranstaltungen vorbereiten, Poster kreieren für die Kreativen. Vielleicht sich sogar in der Stadt einbringen, in den Schulen. Kommen Ganztagsschulen, Nachmittagsbetreuung wird gesucht. Das sind alles Dinge, wo wir Christen wirklich uns einbringen können. Auch in unserer Stadt, in unserer Gemeinde, politischen Gemeinde als solches. Ich denke, wir können unseren Missionaren noch besser dienen. Dass vielleicht jemanden gibt, der wirklich regelmäßig in Kontakt ist und uns regelmäßig Updates gibt, wie es denen geht, wofür wir beten können als Gemeinde. Ich denke, wir könnten die vorhandenen Dienste noch besser verteilen. Es wäre ein Segen, wenn es Leute gibt, die sagen, ja, ich übernehme den Aufbau hier mal Samstagabend. Das ist nicht immer selber es macht oder sich beim Putzen einbringen. Da braucht man keine spezielle Gabe, braucht man nur ein williges Herz. Wenn es sich auf mehrere verteilt, Kinderdienst. Gott sei Dank gibt es jetzt einige, die sich neu gemeldet haben. Sind wir dankbar dafür. Zwei Frauen, die es jetzt ja, sicher fast ein Jahr allein gemacht haben, das geht an die Substanz. Ist gut, wenn man es aufteilen kann. Kassettendienst. Vielleicht gibt es jemanden, der fit ist mit Computern. Ein Computer unten ist auch immer tot. Ich hatte diese Woche eine totale Krise, einen totalen Kampf mit unseren Maschinen. Vielleicht kennt sich jemand aus, der sagt, ich kann das Ding wieder zum Laufen bringen. Vielleicht ist jemand fit am Computer. Wir hätten genug Dinge zum Tippen. Ich habe noch immer ein Herz, diesen Bibelüberblick in schriftliche Form zu bringen, den wir mal gemacht haben. Nur einige Beispiele. Nur, dass ihr eine Vorstellung habt, was möglich wäre. Und ich, wirklich, es ist keine Kritik, ich bin begeistert davon, von dem, was Gott tut in unserer Mitte. Aber wir könnten noch so viel effektiver sein im Dienst aneinander und auch im Dienst an unserer Stadt, an den Menschen, die hier leben, um uns herum als Gemeinde Jesu. Wir können doch so viel effektiver sein. Ich möchte euch einfach ermutigen, hier aus Gottes Wort darüber zu studieren, das nachzuforschen nochmal. Ich will, dass ihr aus Gottes Wort überzeugt seid. Dass ihr betet, Gott, wo kann ich mich einbringen? Muss ja keine riesige Sache sein. Und vielleicht ist dein Fokus der Dienst, weiß nicht, daheim momentan, in der Familie. Weil es gibt Leute, die ein Baby haben oder so, wo das momentan viele in Anspruch nehmen, die vielleicht nicht so viel in der Gemeinde einbringen können. Vielleicht im Beruf, Arbeitsplatz. Vielleicht gibt es andere, die haben mehr Zeit. Wirklich Zeit, die sie auch dem Herrn geben können. Wo sind deine Gaben? Hast du Begabungen, die du einbringen kannst hier? Was legt der Herr dir aufs Herz? Sei einfach offen dafür. Es ist Gottes Design, dass jedes Glied was beiträgt, dass jedes Glied sich einbringt. Lest Römerbrief, lest Korintherbrief nochmal und lasst euch aus Gottes Wort überzeugen. Mann, wie wäre das, wenn wirklich alle, Jürgen, reden wir nachher drüber, wir sind heute schon spät dran. Wie wäre es, wenn es so wäre? Ich glaube, wir würden vor Lebendigkeit explodieren, hier als Gemeinde. Lebendiger Organismus ist das Bild, was Jesus hat. Und Jesus dienen ist keine Last, das ist eine Freude. Das größte Freude, die es gibt, meiner Meinung nach, hier in dieser Welt. Aber lasst uns schnell noch zurückgehen hier zu dem Tag Jesu. Am Morgen hat er gedient mit dem Wort Gottes, hat den Besessenen befreit. Mittags hat er seine Schwiegermutter, die Schwiegermutter des Petrus, geheilt. Moment mal, wie geht das? Das wäre nicht biblisch korrekt. Ha? Hat der Heilige Geist eine Mutter? Nee. Schwiegermutter des Petrus. Und seht hier abends, Vers 32. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. War der Sabbat vorbei? Am Sabbat hatten die Beschränkungen, wie weit sie gehen durften, was sie tun durften. Jüdischer Tag war zu Ende mit Sonnenuntergang. Da hat der nächste Tag begonnen. Und jetzt steht die ganze Stadt an der Tür bei Jesus. Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus war ein beschäftigter Mann. Von morgens bis abends. Und kann man vorstellen, er war sicherlich körperlich völlig erschöpft. nach so einem Tag. Wie konnte er das durchhalten, ohne auszubrennen? Schauen wir uns nächste Woche an, den Schlüssel dafür. Vers 34, und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Ließ ihn nicht reden. Jesus wollte nicht, dass die Menschen ihm nachfolgen wegen Zeichen und Wundern. Sondern erst nach dem Kreuz, nachdem er wieder auferstanden war, hat er gesagt, jetzt geht hin und macht alle Nationen zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Nachdem er am Kreuz war, hat er gesagt, hey, jetzt stirb du dir selbst, nimm dein Kreuz auf und folge mir nach, täglich, wegen dem, was ich für dich getan habe. Das ist die Motivation, warum Jesus will, dass wir ihm nachfolgen. Nicht wegen Zeichen und Wundern. Aber er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende und er trieb viele Dämonen aus, hat den Menschen gedient. Es gibt nicht viel, was ich mir persönlich aus der katholischen Liturgie mitgenommen habe. Also ich komme aus dem katholischen Hintergrund. Viel von dem ist für mich so Sinnbild für tote Religion, bevor ich mich bekehrt habe. Hatten leider keinen gläubigen Pfarrer bei uns in der Pfarre. Aber eine Sache, die hängen geblieben ist bei mir, es gibt dieses Gebet, wo man im katholischen Gottesdienst betet, Herr, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Abgeleitet von diesem Hauptmann, der gesagt hat, Herr, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund werden. Herr, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Brauchst du so ein Wort heute Morgen? Ein Wort der Heilung, Befreiung für deinen Leib, für deine Seele. Wir können zu Jesus kommen und wir können beten. Und ich möchte euch einladen, heute zum Herrn zu kommen. Wir haben heute Essenssonntag, wir können wenn die anderen runtergehen, das Essen aufwärmen, wirklich, wenn du Befreiung brauchst, wenn du Berührung brauchst von Gott, geh nicht weg, bleib noch hier, lass uns gemeinsam beten. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, derselbe, wie wir hier gelesen haben. Und ich glaube, Jesus will dasselbe tun, wie damals an diesem Tag, dort in Galiläa. Weißt du, wie es euch geht, wenn ihr diese Dinge lest, aber der Herr spricht was zu meinem Herzen, da wühlt er was auf bei mir. Und ich sage, ah, Jesus, ich will das erfahren, was ich hier lebe. Ich will auf einer höheren Ebene mit dir leben. Ich will das erfahren, darüber wir hier lesen. Und ich glaube, das ist Jesu Herz für uns. Lass uns beten. Vater, wir sind begeistert von Jesus zu lernen. Und wir erkennen Gott, wenn wir diese Dinge lesen, wir erkennen, dass es noch so viel mehr gäbe, was wir erfahren könnten. Gott, dass du uns noch so viel tiefer berühren willst und heilen willst und gebrauchen willst. Und ich bete einfach für uns jetzt, Herr, wenn wir als Gemeinde Jesu Dienst studieren. Gott, dass das was tut mit uns, dass wir uns neu begeistern lassen und anfachen lassen und herausfordern lassen. Jesus, ich persönlich will wachsen im Dienst für dich. Wir wollen dir sagen heute Morgen, Jesus, wir wollen das erleben. Was wir hier lesen, wir wollen es mehr erleben in unserem Leben. Und nicht nur in der Gemeinde, im Alltag, dort, wo du uns hingestellt hast. Führ uns tiefer in diese Dinge, Gott. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.